Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch! Ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade, eure Lieblingssendung beim besten Sender der Welt, Sky. Mit dabei ist Thomas Wagner, wo ich gerade eben das Intro gehört habe, ne? Es gibt ja auch ein Intro mit einer Vertonung von dir.
Ja.
Und ich war mit Buschi letzte Woche ja beim Deadline Day.
Ja.
Und da lief diese Version.
Ja.
Mit dem Intro von dir. Und? Timo Schmidtchen ist auch da. Timo kann es bestätigen. Timo? Ja, er kann es bestätigen. Ja. Wunderbar.
Hat's dir gefallen?
Ja, es hat mir gefallen. Aber dann habe ich mich daran erinnert, warum wir so einen kleinen Schabernack ausgemacht haben und gesagt haben, eine weibliche Stimme würde dem Intro gut tun.
Genau.
Eine junge weibliche Stimme. Und so kam's. So, jetzt aber, liebe Gemeinde, steigen wir ein in die Thematik. Es soll heute ausnahmsweise um die Fußball-Bundesliga gehen. Zu Beginn. Wir rollen das Feld heute mal von hinten auf. Die Erinnerungen sind noch warm an das Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Hast geguckt?
Ja.
Top, 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 top Spiel. Ich hatte das Gefühl, Hoffenheim ist nach den ersten 45 Minuten zu schlecht weggekommen. Insgesamt ein verdienter Sieg der Bayern.
Also ich finde, es war ein gutes Fußballspiel,
ja.
In dem vor allen Dingen Hoffenheim gezeigt hat, warum sie so eine starke Saison spielen und warum sie oben stehen. Sie waren ja selbst in der Phase nach der roten Karte bis zum Halbzeitpfiff
gut.
Also richtig gut.
Absolut
also besser als in den ersten 18 Minuten und zweiten als in der Hälfte. So wie das Spiel gelaufen ist, ist es ein verdienter Bayern-Sieg am Ende gewesen, in dem die Bayern natürlich teilweise Unkonzentriertheiten hatten, aber teilweise ihre Klasse ausgespielt haben. Aber, das muss ich halt auch sagen, das Spiel wurde natürlich massiv beeinträchtigt durch die Entscheidung in der 18. Minute, die ich für falsch halte.
Ja, ich auch. Ich auch.
Ich auch.
Du auch.
Absolut.
Also, ich habe es mir aus verschiedenen Perspektiven angeguckt und man kann aus meiner Sicht sogar noch sagen, dass der Schiedsrichter, der kann vielleicht auch faul geben, dass du sagst, das ist ein Elfmeter. Also wenn du es so aus dem Spiel siehst.
Ja.
Weil du da nicht siehst, dass das Ziehen ja eigentlich fast von Diaz beginnt.
Ja.
Aber selbst da würde ich nicht verstehen, warum er rot gibt. Weil es ist ja nicht so, rot gibt es ja dann, wenn du jemanden faulst, ohne jede Möglichkeit in Richtung des Balles zu kommen.
Ich bin vollkommen bei dir. Für mich auch kein Elfmeter. Aber es ist natürlich wirklich schwierig, für einen Videoassistenten da zu intervenieren. Weil es gibt natürlich den Kontakt.
Ja.
Und dann zu sagen, er liegt komplett daneben. Also es ist eine ungünstige Situation. Weil ich glaube, wenn den Elfer nicht gepfiffen hätte, wäre er auch nicht dazwischen gegangen.
Aber eins sage ich dir, ich verstehe genau, was du meinst, weil es die Sachlage ist, dass wir immer gesagt haben, es soll nur bei einer absoluten Fehlentscheidung reingehen. Und ich verstehe, dass du sagst, dass das schmal ist. Aber wenn du genau hinguckst, von der einen Kameraperspektive,
ich weiß,
mehr als im Fernsehen, siehst du, dass Diaz eigentlich am Anfang
Es ziehen ja beide.
Ja, genau.
Also es ist ja eigentlich ein klassischer Zweikampf.
Ganz
jetzt legt er sich fest und pfeift Elfmeter, ne?
Richtig.
Und dann guckt sich der Assistent das an und sagt, okay, der zieht und der zieht und der geht zu Boden. Aber welches Ziehen ist jetzt ursächlich für den Niedergang gewissermaßen? Ja. Das ist ja dann, da bewegst du dich ja wieder in dem Bereich dritte, vierte, fünfte Stelle hinterm Komma. Also ist es dann so falsch, dass du es wegnehmen kannst? Ja. Also das ist wirklich eine, also, aber du kritisierst, wenn ich dich richtig verstehe, die rote Karte, ne? Also ja, weniger, dass er den Pfiff nicht wegnimmt, sondern dass er halt direkt rot zeigt. Genau.
Also das kritisiere ich als allererstes, weil ich finde, selbst wenn er Elfmeter gibt, muss er für diese Situation nicht rot dazu zwangsläufig geben.
Ja.
So. Das ist mir schon mal viel zu hart. Und dann sage ich, wenn du es dir genau anguckst, kannst du eigentlich sogar auch den Elfmeter oder muss ihn fast zurückgeben. Aber selbst wenn ich als Spieler das im Spiel sehe, sage ich, wenn ich Elfmeter gebe, muss oder darf ich nicht zwangsläufig für diese Szene rote Karte geben. Weil mit 10 gegen 11 gegen diese Bayern eigentlich fast ein Ding
der Unmöglichkeit. Das ist auch, ja, das ist zu bibeltreu ausgelegt dann, weil man ja sagt, das ist keine fußballspezifische Aktion. Deswegen klar rot, hat er ja im Nachgang gesagt. Ja. Da, wir wünschen uns ja immer Fingerspitzengefühl, aber ja, damit machst du das komplette Spiel kaputt. Und wenn du es dann so feierst, dann musst du die andere Situation gegen Zufall auch genau so bewerten. Das wäre dann nach seiner Linie auch eine rote Karte. Ja,
weil der klemmt die ein.
Das ist das Gleiche. Und man sagt auch immer so, dieses Ziehen und Zupfen, das ist was ganz Normales bei einer Ecke oder sowas. Also ist es doch fußballtypisch und nicht atypisch. Und die Chance, an den Ball zu kommen, ja.
Ja, sie sind ja beide,
sie
rangeln und wollen, also es ist ja nicht so, dass
Kampf um den Ball,
ganz genau,
Körper betont.
Und wenn du Kampf um den Ball hast, mit einer Möglichkeit in die Nähe des Balles zu kommen, dann gibt es keine rote Karte. Es gibt die rote Karte, wenn du ein klares Foul machst und hast keine Chance mehr, selber an den Ball zu kommen, dann ist es rot. Und da sie beide, wie du sagst, Kampf um den Ball ist die richtige Bezeichnung, jetzt mal weg davon, wer angefangen hat zu rangeln, ist es für mich niemals eine rote Karte. Und ich verstehe es ehrlich nicht. Du gehst in dieses Spiel rein und natürlich, wenn es ein Foul ist mit Rot, dann ist es egal, ob es die 8. Sekunde oder die 18. Minute ist. Aber so ein Spiel, da musst du dir schon so sicher sein, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist und dass der VAR da nicht eingreift, weil es Rot so massiv ist, ich verstehe es dann irgendwie nicht.
Hätte der VAR die Rote zurücknehmen können und den Elfmeter stehen lassen können?
Er hätte, glaube ich, dann hätte er...
Das war jetzt eine Lanzgeste.
Ja, ja. So. Dann hätte er, glaube ich, sagen müssen, du hast recht, dass das ein Foul ist, deshalb Elfmeter, aber der Akpo Guma hätte die Möglichkeit gehabt, noch an den Ball zu kommen. Guck dir die rote Karte nochmal an. Das hätte er, glaube ich, machen können. Das ist dann Unterholz, das Regelwerk.
Das ist wirklich Unterholz,
ja, ja,
das Regelwerk. Ja. Also das ist auch ganz spannend. Ja. Nächste Woche ist Knut Kircher hier. Da werden wir ihm diese Frage mal stellen. Notierst schon mal, dass wir das in den Fragenkatalog mit aufnehmen. Ja, weil, also ich habe immer gehört, wenn du was als Notbremse auslegst.
Ne? Ja, als Notbremse, dann ist es rot.
Das ist klar. Ja. Deshalb ist das, kann man das so auslegen?
Ja, aber deshalb ist ja die Frage.
Oder ist es
grob? Nein, das war ja nicht der Tatbestand der Notbremse. Es war ja da dieses, dass es kein normales Zweikampfverhalten war und keine Aussicht, den Ball zu spielen. Genau, deswegen wurde es ja.
Also kann er den Elfer stehen lassen?
Ja.
Und die rote zurück.
Kann er. Das ist, weil er zum Beispiel sagen könnte, guck mal, der hätte mit dem Kopf, wäre der fast noch dran gekommen. Versucht's auch.
Gibt's irgendeine Vorlage, die dir einfällt?
Nee.
Also wo es schon mal passiert wäre?
Nee, wüsste ich jetzt nicht.
Es hätte so was Salomonisches gehabt, ne?
Genau, genau. Und nochmal, wenn du die andere Perspektive siehst, ich weiß, da freuen sich jetzt alle Bayern-Fans wieder. Ich sage, es ist noch nicht mal ein Elfmeter, aber das ist für Stieler schwer zu erkennen.
Ja. Genau. Ne? Also wir nehmen auch Stieler ein Stück weit raus, weil das genau. Also die Entscheidung liegt ja am Ende liegt ja beim Videoassistenten, ne? Das ist der sich's aus allen Perspektiven anguckt und ja.
Genau. Und da ist aber dann auch trotzdem die Frage, als Spielleiter, glaube ich manchmal schon, ich war ja letzte Woche nicht da, war ja sehr viel Kritik der Bayern am Schiedsrichter nach dem Spiel in Hamburg. Ich fand's unangemessen, wie Kane und Kimmich dem Schiedsrichter hinterher gelaufen sind, wie Eberl dann sagt, der Schiedsrichter ist überfordert. Also ich fand das richtig, das war so eine Bayern-Reaktion, jetzt haben wir zweimal nicht gewonnen, jetzt fangen wir mal an, hier rumzuzetern.
Ja, das, also, wir hatten das Thema letzten Montag hier auch, da warst du ja nicht da, Buschi hier. Das war so eine typische Bayern-Reaktion, wie man sie kannte, noch so von vor ein paar Jahren.
Genau.
Also,
Und Kane habe ich noch nie so erlebt.
Absolut.
Der englische Gentleman, ja. Kimmich rennt ja eh dem Schiri. Der ist ja gestern auch wieder direkt auf den Stieler zugelaufen, ja, nach der Szene.
Und Kane hatte ja in Hamburg den Saft nach 2-3 Minuten schon auf, ne?
Ja klar, aber ja. Der hatte ja eigentlich Glück, dass er da nicht Geld bekommt, als er heuer drauf tritt. Ja. Und dann haben die nach dem Spiel so viel Wirbel gemacht. Also ich sage ja ganz klar, ich weiß, das mögen viele nicht hören, wenn du die ganze Woche über den Schiedsrichter redest, das macht auch was mit Schiedsrichtern. Auch für die folgenden Wochen.
Ja. Ist es, glaubst du, unterstellst du eine bewusste Handlung?
Ich unterstelle zumindest, dass wenn die Bayern zwei Spiele nicht gewinnen, dass sie da rascheln und darauf aufmerksam machen und sagen, das war ja heute Wettbewerbsverzerrung. Das ist so unterschwellig.
Ja,
so
und das viel. Ist auch kein Bayern-typisches Phänomen. Vielleicht wird es bei den Bayern noch eher gehört. Das machen ja viele Clubs, die ja sagen, wir müssen jetzt auch mal, jetzt haben wir so lange geschwiegen, jetzt müssen wir auch mal laut sagen und möglicherweise dadurch einen Effekt erzielen. Also das steht im Subtext.
Genau.
Möglicherweise einen Effekt erzielen, dass die Schiedsrichter uns gegenüber möglicherweise etwas sensibler.
Genau, und es ist, da bin ich übrigens auch bei dir, ganz viele Trainer rennen dann immer zum Vierten, wollen da so eine Art, hast du gesehen, da sind wir benachteiligt worden. Das ist ja mittlerweile ein Überbietungswettkampf geworden. Mhm. Aber klar ist, wenn die Bayern so scharfe Munition rausholen wie letzte Woche in Hamburg, dann ist das natürlich anders, als wenn Heidenheim sich so beschwert oder sowas.
Das ist so.
Und ich bin mir sicher, dass sie mit diesem Meckern in Hamburg auch subtil auf den Schiedsrichter oder die Schiedsrichter schon ein bisschen drauf einwirken wollen.
Ohne dass du volles Bewusstsein unterstellst.
So. Ohne dass ich dabei bin und in den Köpfen dabei bin.
Dann lass uns dieses leidige Thema. Ja,
also Schiedsrichterthema, wie gesagt, nächste Woche.
Auf nächste Woche
ein ganz großes. Knut Kirche wird hier sein. Und man sagt ja so schön, er stellt sich, aber er muss sich gar nicht stellen, weil er ist nicht angeklagt. Wir haben ihn eingeladen und er kommt und wir reden
darüber. Darf ich nur noch eins gerade sagen, weil ich ja nächste Woche auch nicht da bin. Grundsätzlich muss ich sagen, wie es jetzt zum Beispiel war, dreimal hintereinander bei Mainzer spielen, Wolfsburg letzte Woche in Leipzig, jetzt gegen Augsburg, die haben brutal davon profitiert. Augsburg kriegt jetzt zweimal Elfmeter gegen sich, wo du ja denkst, was ist denn hier eigentlich los?
Ja.
Deshalb sage ich nochmal, und ich möchte das irgendwann nochmal als Vorschlag gerne bringen. Die Schiedsrichter wissen teilweise gar nicht mehr, soll ich die Verantwortung abgeben zum VAR oder soll ich hier, Ittrich hat ja gesagt, ich bin nicht rausgegangen, weil die Hoheit soll bei mir schon liegen.
Ja.
Wir müssen irgendwo hinkommen, dass wir ein Challenge-System haben. Eins pro Halbzeit oder zwei pro Halbzeit. Dass auch nicht jedes Ding gecheckt wird, wie gestern in Köln. Erst geht's um Handspiel, dann ist er auf der Abseitslinie und dann kommt noch dieses, ist eine kontrollierte Situation. Sondern wenn die Mannschaft, Leipzig in dem Falle, sich jetzt gestern gegen die Entscheidung nicht beschwert, dann steht die einfach. Punkt. So, und wenn du eine Challenge hast und die ist falsch, dann hast du halt keine mehr. Ich glaube, dass das auch alles ein bisschen mehr beruhigen würde. Und ich glaube, dass der Schiedsrichter wieder mehr Herr der ganzen Situation würde.
Ja, da kommen die Romantiker ins Spiel und sagen, was wollte denn noch alles? Aber ich finde, ich bin auch der Meinung, dass man dieser aktuellen Entwicklung ein bisschen Rechnung tragen muss.
Genau.
Und vielleicht entschärft ein System, wie du es benannt hast, ob das jetzt eine Challenge oder zwei Challenges sind pro Halbzeit, sagen wir dahingestellt, aber das schafft ein bisschen Ruhe, weil man insgesamt dann auch an der Seitenlinie etwas sensibler mit den Entscheidungen umgeht.
Genau.
Und du verwirkst, also dein Vorschlag wäre, du verwirkst diese Challenge, die eine Folge-Challenge durch eine falsche Challenge.
Ganz genau.
So, und welche Instanz soll, jetzt interessiert es mich doch jetzt, und welche Instanz soll entscheiden, ob die Challenge richtig ist oder falsch?
Das macht dann der Video.
Das macht dann der Video.
Ja, natürlich, genau. Der aber nur dann angreift, wenn er gerufen wird. Und jetzt gibt es, glaube ich, nur ein Problem. Es ist ja in der NFL, es ist ja so, du musst dann ganz schnell auf den Buzzer drücken, weil die sitzen ja alle mit ihren iPads schon da. Da wird es ja irgendjemand geben, der schon die ganze, oh, da war was und sowas.
Ja.
Also das muss, da muss festgelegt werden, in welchem Zeitrahmen du irgendwo draufdrücken musst, damit das nicht anfängt, oh, jetzt nehme ich die Challenge, weil ich habe da was gesehen oder sowas. Das ist sicherlich nicht ganz so einfach, gebe ich gerne zu.
Ja.
Bisschen anders als beim Handball oder sowas. Aber trotzdem, ich bin ganz klar für ein Challenge-System, weil es den Schiedsrichter wieder stärkt. Und ich bin übrigens, das habe ich auch gesagt, für zwei Hauptschiedsrichter. Das ist für einen Schiedsrichter gar nicht mehr zu leisten, was die mittlerweile laufen müssen. Das ist doch was ganz anderes als vor 30, 40 Jahren.
Deshalb müssen sie ja alle umfangreiche Leistungstests machen.
Aber im Eishockey, im Basketball, im Handball, da ist überall zwei Hauptschiedsrichter und das ist das Spielfeld viel kleiner.
Also wir schneiden das zusammen und machen eine Frage für Knut Kircher.
Wobei ich das interessant finde, wenn beide Schiedsrichter auf dem Platz unterschiedlicher Meinung sind, wie dann die Kommunikation läuft. Und dann kommt noch ein Video
Assistant Reverie dazu. Aber das ist ja in den anderen Sportarten auch geregelt.
Ja, aber
wer es gesehen hat, es gibt für jede Hälfte gibt es dann einen und so.
Aber das ist dann gelernt. Also das müsste sich, also auch daraus werden sich wieder gewisse Problematiken ergeben.
Aber
wir haben halt im Moment, und das bleibt, das steht über allem. Ich finde, dass klare Linien fehlen. Also, dass unterschiedliche Zweikämpfe unterschiedlich bewertet werden. Und dadurch hast du immer Galama während des Spiels und natürlich auch dann rund um den Videoassistenten oder in der Nachsorge von Spielen. Also entweder du trägst dem Rechnung, das Spiel wird schneller und intensiver und dynamischer und etc. etc. Oder aber du sagst, pass auf, wir fahren das unparteiische Wesen wieder zurück auf den Punkt, wo wir mal waren. Und du hast einen Schiedsrichter, der entscheidet und nur noch faktische Fehlentscheidungen werden bewertet. Abseits oder Tor oder nicht.
Ganz genau. Und deshalb
faktische Fehlentscheidungen.
Ja, genau. Aber es ist so im Moment, und ich glaube, damit kann man es erstmal bewenden lassen. Ich glaube nicht, dass du das Rad zurückdrehen wirst und sagst, wir machen gar keinen VAR mehr.
Das glaube ich halt auch.
So, weil ich glaube, danach würden alle wieder schreien, oh, so eine Fehlentscheidung. Das ist ja auch immer leicht zu sagen, ich war damals schon gegen den VAR oder sowas. Nur es ist im Moment, habe ich den Eindruck, die Schiedsrichter sind so verunsichert, weil irgendwo ist ja immer noch jemand, der mich korrigieren kann, der greift aber eventuell gar nicht ein. Es muss einer der Regelhüter sein, es muss einer der Boss sein und das muss der Schiedsrichter sein. Und bei einer Challenge, da darf der VAR dann eingreifen. Und nicht, dass du den Eindruck hast, wie gestern in Köln, das wäre erst ein Elfmeter für den FC gewesen, weil es ein Handspiel ist. Dann hast du diese Linie. Da muss ich übrigens sagen, wenn dann immer welche sagen, ja, das kannst du doch gar nicht mehr sehen mit Ferse oder Ding oder wo war es jetzt, Oberteil, Arm. Irgendwo müssen wir, wenn es eine halbautomatische ist, dann musst du dich dann drauf verlassen können, auch wenn ich es gestern auch nicht gesehen habe. Du verstehst, was ich meine. Ja. Und dann als drittes, jetzt checken wir aber noch, deshalb ging auch der Schiri raus, ob der Raum den kontrolliert köpfen kann oder nicht. Da ist ja die Abfolge, was sollst du denn, wenn der Ball drin gewesen wäre, dann Elfmeter, hätte sich ja kein Leipziger beschwert. Ja. Obwohl jede einzelne Entscheidung so getroffen werden kann. Ja. Und das finde ich problematisch.
Das ist so. Das ist ein
Timo, was machst du gerade?
Er will weg von dem
weg.
Thema.
Komm, dann machen wir
es. Also er will wirklich weg. Also lass uns dieses Spiel nochmal sportlich anfliegen mit dem Fuß der Woche. Das ist gut, mit der Geste macht er das.
Der Fuß der Woche.
Dreifacher Torschütze von gestern, Luis, genannt Lucho Diaz. Was haben wir gesprochen im vergangenen Sommer? Ist er die 80 Millionen wert? Ist er sie nicht wert? Ist er zu teuer? Ist er nicht viel zu teuer? Ist er nicht zu alt, obwohl er zu teuer ist? Etc. etc. Ich bin froh, dass wir im Rahmen dieser Sendung immer gesagt haben, das ist ein Spieler, der vom FC Liverpool kommt. Das ist ein Premier League-Preis. Er hat eine vernünftige Torquote mitgebracht. Ergo kostet er so viel. Und er füllt diese 80 Millionen vollumfänglich aus. Ne? Das muss man sagen. Er hat jetzt in allen Pflichtspielen 18-11, glaube ich, ne? 18 Tore, 11 Assists über alle Wettbewerbe hinweg. Oder 12 sogar in 30 Pflichtspielen. Das, finde ich, ist eine sensationelle Quote. Er hat so das Chaos-Gen, das Anarcho-Gen, was er mitbringt, immer wieder. Geht er gegen 3, gegen 4 in den 16er, trotzdem noch den Überblick, kann selbst abschließen. Sensationeller Transfer, ein sensationeller
Spiel. Vor allen Dingen muss man ja sagen, Ulisse ist ja auch Weltklasse, aber der hat ja was anderes. Der hat ja so eine gewisse Leichtigkeit.
Schmeidigkeit.
Genau, und manchmal haben wir ja gesagt, hat man nochmal das Gefühl, der macht mal so ein bisschen laissez-faire. Das hat man bei Diaz ja gar nicht. Der geht ja in jeden Zweikampf, als wenn es der letzte im WM-Finale wäre. Ja. Und das macht ihn unfassbar stark. Und ich glaube, es tut ihm auch ganz gut. Ich glaube, dass du in der Bundesliga nicht ganz die große körperliche Belastung hast wie in der Premier League. Und ich finde, dass der immer stärker wird im Laufe der Saison.
Ja, definitiv. Also ich kann mich noch erinnern, Supercup vorher mit Bayern-Leuten gesprochen habe gesagt, Luis Diaz, wieso, wie fügt er sich so ein? Und alle haben gesagt, super, der muss halt jetzt, irgendwann muss er mal ein Tor machen. Mhm. Also, damit die Hose aufgeht. Mhm. Und dann hat er ja im Supercup schon getroffen und dann kontinuierlich. Und du hast nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie eine Schwächeperiode oder sowas hatte. Ne? Mhm. Also, er ist verletzungsfrei bislang durchgekommen. Ich glaube auch, dass ihm das zugutekommt, dass es eben nicht diese körperliche Intensität gibt wie in der Premier League. Und dass sie ihn hier machen lassen. Also, das Kompanie gibt ihm nicht zu viele Beipackzettel mit. So wie es vielleicht bei Liverpool war. Sondern, das sagt, pass auf, das ist deine Linie, das ist dein Tanzbereich. Das sind die defensiven Aufgaben, die du hast. Aber vor allen Dingen haben wir dich geholt, weil du offensiv so bist, wie du bist. Und genau den Spieler brauchen wir. Das wird dann alles auch noch wunderbar abgestimmt von Harry Kane. Das gehört schon zur Wahrheit auch noch mit dazu. Ich finde, das ist ein Riesenkicker. Und ich mag dieses auch so ein bisschen rotzige. Ja. Also diese
Straßenfußballer im besten
genau,
Sinne.
Ja, genau. Toll.
Und Timo hat jetzt gerade fast
angefangen. Hat er wieder schon? Hat er nee, wieder,
noch nicht.
Hat er wieder so gemacht. Wenn er so macht, wird's gefährlich.
Ja, klar. Nein, nein. Ich höre ja nur auf meine Community hier. Die haben irgendwann gesagt, die fanden die Diskussion dann so ein bisschen, ich versuche euch woanders hinzulenken. Das ist doch auch mal okay.
Welche denn?
VR oder so. Ja, genau. Nee, Luis Diaz, ich finde, da gehört auch mit zu. Ich finde, er hatte mal so eine Phase, wo er echt so glasklare Chancen nicht gemacht hat.
Ja, gerade zu Beginn.
Da haben die Bayern ihn natürlich auch mitgetragen, weil Bayern da überragend gespielt hat. Also wenn es da anders läuft, dann kann es auch zum Start ungemütlich werden, weil das war ja immer in den ersten Minuten, läuft er alleine auf den Torwart zu und hat es dann nicht hinbekommen. Jetzt natürlich unfassbar drin.
Da. Aber da haben sie natürlich, das muss man dann auch sagen, wir haben ja auch teilweise über die Einkaufspolitik gesprochen, wir haben auch teilweise Kritik geübt, aber mit Ulisse, Diaz und Kane, das ist schon oberstes Regal.
Gut verpflichtet.
Gut verpflichtet, ja. Ja,
du brauchst natürlich die Millionen.
Ja, klar.
Das muss man schon
die dazu
sagen. 180 und 50, also 230, glaube ich, im Paket.
Ja.
Die musst du natürlich mitbringen.
Ja. Portugal.
Aber das war Festgeldkonto. Aber das war gut investiert.
Mhm.
Wirklich. Und ich kann mich an diese Phase auch noch erinnern, wo alle immer gesagt haben, ja, der lässt sie 100% erliegen, aber der lässt sie halt liegen, wenn das Ergebnis schon relativ klar war. Das waren jetzt so keine, Spielentscheid, korrigier mich.
Na gut, also in der Bundesliga hatten die eigentlich keine spielentscheidenden Spiele in der Vorrunde.
Auch, der hat es auch häufiger mal beim Stand von 0-0 gemacht, aber dann haben die Bayern trotzdem
3-0 gewonnen.
Also, ist
genau,
das so, aber übrigens, nur um das nochmal abzuschließen, ihr habt ja letzte Woche, glaube ich, auch darüber noch gesprochen, bei dem Gehaltsvolumen, das die Bayern haben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, die zahlen mit Handgeld die dritthöchsten Gehälter in Europa. Also, ich weiß es nicht, mir soll es ja recht sein, wenn es da auch ein bisschen Zoff gibt, aber Upamecano, also irgendwann muss das Thema doch mal erledigt sein. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute mit über 20 Millionen oder über 17 Millionen wollen die denn überhaupt bezahlen?
Ist das jetzt erledigt oder
nein, nicht? Immer noch nicht.
Ach.
Er hat ja, letzte Woche haben sie ja dann gesagt, jetzt ist Schluss. Dann kam er ja montags reumütig an, er würde doch ganz gern und jetzt ist er immer noch nicht unterschrieben.
Ah, es ist immer noch nicht.
Nein, nee, ist immer noch nicht.
Das machen die bestimmt am Mittwoch im Stadion oder so.
Nein, aber das du verstehst doch, was ich meine. Ich finde, das spricht sich.
Ja,
na, man spricht sich ja rum. Okay, der Davis hat so viel Handgeld bekommen, weil der soll bleiben wegen Musiala und so. Ja, okay, dann will ich aber auch mehr haben. Das ist ja das Problem. Natürlich können alle über die gierigen Berater schimpfen, aber wenn du irgendwie eine Kultur einreißen lässt, dass du sagst, wir zahlen so und so viel, das spricht sich ja rum.
Ja.
Und die haben so einen teuren Kader, und das sind ja nicht alles nur Spieler, die jetzt alle 18 oder 19 sind, ne? Also ich glaube, dass die da schon irgendwie drauf achten müssen, und ich glaube, dass das was ist, was zum Beispiel Carlo Rummenigge und Uli Hoeneß gar nicht so gut gefällt, und deshalb wäre es vielleicht auch mal ganz gut zu sagen, hey, jetzt ist hier einfach Schluss. Ich bilde mir nicht ein, dass die Bayern meine Vorschläge hören, aber ich glaube, dass es irgendwann mal ein Problem werden könnte.
Ja, ich glaube, dass es zeitnah eine Unterschrift gibt, und vielleicht schon, wie Timus angekündigt hat, am Mittwochabend.
Spiel findet statt.
Ja. Spiel findet statt. DFB-Pokal.
So, der was FC haben wir jetzt?
Bayern gegen RB Leipzig. Wir sind live da. Timo und ich sind da.
Ja. Und es war ja heute auf der Kippe, ne? Wegen
Streik.
VG-Streik, ja.
Streik im öffentlichen Personennahverkehr.
Aber Wolf hat sich bereit erklärt.
Ich fahr ein paar Busse.
Ja. Das wird gut, weil natürlich sprechen wir dann über dieses 11-1 im Aggregat von den beiden Spielen aus der Bundesliga.
Ja.
Allerdings das 5-1 zuletzt, wann war das, vor 4 Wochen, das war ja auch jetzt nicht so deutlich, wie es dann Ende auf dem Papier stand, oder?
Aber ich glaube
und trotzdem. Und es ist Pokal, ich hab Bock.
Aber es ist in München.
Das ist ja gut, das ist immer gut.
Also es ist in München, ich glaube, das werden die Bayern sich nicht nehmen lassen. Und man muss auch ehrlich sagen, Leipzig ist gerade im Moment so, die sind so ein bisschen durch die Woche getaumelt gegen die Abstiegskandidaten.
Komisch.
Ja. Man dachte eigentlich so, die kommen gut raus.
Ja.
Ne? Und auch gestern, das war jetzt kein völlig unverdienter Sieg, aber der FC hätte auch einen Punkt holen können, muss man ehrlich sagen. Das ist nicht so souverän, vor allen Dingen nach Führung. Die haben gegen Mainz eine Führung aus der Hand gegeben. Mhm. Ne? Gestern haben sie auch zweimal geführt und trotzdem Ausgleich und Chancen für den FC. Also die sind nicht am Peak, gerade Leipzig.
Ja, da haben jetzt gefühlt heute alle 17 Torhüter verlängert, habe ich eben gelesen. Ich finde das ganz, ganz cool, wie geschmeidig sie das machen, dass Gulaschi jetzt sagt, okay, ich verlängere nochmal, gehe dann aber ins zweite Glied und Van de Voort wird dann jetzt Stammkeeper. Das kriegt man auch nicht immer.
Ja, die haben den Van der Voort ja schon seit 4 Jahren unter Vertrag. Ja, die haben den erst nach Genk verliehen.
Ja.
Dann haben sie gesagt, jetzt bauen wir ihn selber ein bisschen auf. Und Gulaschi hält ja überragend. Aber wenn du einen Torwart hast, wo du sagst, der ist für die nächsten 5 bis 7 Jahre meine Nummer 1, den musst du ja irgendwann mal spielen lassen. Ne?
Ja, der spielt Mittwoch jetzt.
Ja, genau. Ja, das war er ja eh, Pokal. Torwart in der Gulaschi hat gesagt, okay, die Saison noch. Und dann setze ich mich sogar mit Gehaltsabstrichen auf die Bank. Das finde ich schon noch bemerkenswert, ja, muss man sagen.
Ja, ist ja Vereinslegende.
Ja, aber der könnte
auch, du könntest ja auch sagen, komm, ich mach noch mal 2 Jahre Miami.
Oder ich gehe nach Ferencvaros und spiele noch einmal oder so. Nein, ehrlich.
Das kann er immer noch machen.
Ja, aber
zu Ferencvaros kannst du ja immer noch
gehen. Zu Ferencvaros kannst du ja immer gehen, in die USA kannst du auch immer gehen.
Immer.
Wir zwei fahren in die USA.
Das ist doch geil. Das ist nach Winston-Salem.
Ja. Das ist ein Vorgriff auf den kommenden Fußballsommer. Wie möchten wir denn weitermachen? Ich habe jetzt hier.
Na, jetzt haben wir.
Mach doch mal so.
Ich würde mich interessieren. Also, wir haben jetzt über den Sonntag gesprochen.
Ja.
Rückwirkend.
Topspiel.
Können wir ja kurz halten, oder?
Ja, oder auch nicht.
Oder willst du uns in der Sache
Gladbach, also wir hatten, vielleicht noch recht geben? Ich glaube, wir hatten in jener Konstellation, ne, hatten wir ja eine Gladbach-Diskussion, wo ihr euch wirklich ernsthaft Sorgen gemacht habt. Und ich war ja eher so in der Richtung.
Wir reden in 3 Wochen gar nicht mehr darüber.
So. Und wenn ich die ersten 45 Minuten gesehen habe, also die Fallhöhe, die Gladbach anbieten kann, dann muss ich sagen, bestärkt es eher meine These als eure. Weil das waren, Lothar hat gesagt, die besten 45 Minuten der Saison.
Bin ich bei dir. Ging aber schwache Leverkusener.
Polanski ging in eine ähnliche Richtung. Das Problem war, Gladbach hat aus dieser ersten Hälfte zu wenig rausgeholt. Wir haben das zwischendurch auch mal im Kommentar gesagt. Leverkusen wird in der zweiten Hälfte umstellen. Das wird eine andere Mannschaft. Da kommt mehr Speed, noch mehr Speed auf den Platz. Da kommt mehr Energie auf den Platz. Idealerweise bestärkst du diese erste Hälfte mit einer 2-Tore-Führung, um eine realistische Chance zu haben, was mitzunehmen gegen Leverkusen. Dann kriegen die natürlich quasi aus dem Nichts den Ausgleich. Leverkusen kommt trotzdem mit einer neuen Dynamik aus der Pause. Boku eingewechselt worden. Gladbach taumelt. 15, 20 Minuten kriegt sich und das Spiel aber wieder einigermaßen in den Griff und am Ende ist es ein verdientes oder leistungsgerechtes 1-1.
Also man muss ja mal sagen, Leverkusen ist nicht gut aus der Pause rausgekommen, überhaupt nicht. Spielen auch gegen Kandidaten, die unten drin stehen, ist nichts von der Souveränität.
Winterpause
der Ende dahinter. Ja, genau. Was habe ich gesagt?
Du hast nur Pause
gesagt. Ja, aus der Winterpause, genau. Und Gladbach, ich finde, in der ersten Hälfte hast du gesehen, was in dieser Mannschaft drinsteckt und man darf auch nicht vergessen, sie haben echt Verletzungsprobleme mit Hack und Kleindienst, die ja jetzt irgendwann noch zurückkommen. Ja. Aber wenn ich nach dem Winter sehe, nach dem Spiel gegen Augsburg, habe ich auch gedacht, die kommen ganz schnell da unten raus. Mhm. Die haben in Hamburg bodenlos gespielt, die haben in Bremen zwar lange geführt, bis in die Nachspielzeit, aber auch kein gutes Spiel gemacht. Jetzt war erste Hälfte richtig gut, aber wenn du mal auf die Punkteabstände guckst, was sind denn das nach unten? Das sind 5 auf dem direkten Abstiegsplatz. Also da reden wir jetzt nicht darüber, dass du sorgenfrei bist und nach oben geht da nichts mehr.
Ja.
Und wenn die auswärts ihre Spiele verlieren und dann selbst gute zu Hause nicht gewinnen, also ich bin ja großer Gladbach-Sympathisant, das möge nicht geschehen, aber du weißt, was ich meine.
Spielen
organisch, ne?
Spielen am Samstag in Frankfurt.
Ja, da müssen wir natürlich auch noch drüber reden.
Frankfurt kommt nach der Pause.
Das wird ein längerer Part.
Das wird ein sehr gutes Thema nach der Pause. Ja. Ich glaube, ich traue Gladbach zu, wenn ich das jetzt auch, der Bohlen ist eingewechselt worden, das waren 3, 4 vielversprechende Momente, ohne Angst. Ich finde, dass Borussia Mönchengladbach, das habe ich auch am Samstag gedacht, so viele sehr ähnliche Spielertypen hat. Gerade so in the middle of the park, wie man fußballerisch international sagen würde. Also gerade so im Mittelfeldzentrum sind das alles Spieler, die sich sehr ähnlich sind. Ich fand die Idee, Castro auf die rechte Seite zu ziehen, fand ich spitze. Einfach um einen anderen Impuls reinzubekommen. Also Skelly ist ein vernünftiger Außenverteidiger, aber hat auch sowas, ich will dem nichts, aber sowas Belangloses. Ja. Also das ist so keiner, der mitzieht. Bei dem Castrop habe ich das Gefühl gehabt, der will Bäume ausreißen.
Aber das muss man
sagen. Das war besonders. Philipp Sander hinten in der Dreierkette, der macht es echt vernünftig, dadurch, dass er kein Verteidiger ist.
Ja.
Elvedi in der Mitte ist wieder, der ist seit 8 Jahren da. Ist ein vernünftiger Verteidiger, wirklich.
Der hat sogar bessere Anlagen als vernünftig.
Der müsste eigentlich vorne auf der Lok sitzen.
Ja.
Aber sitzt halt.
Aber was du gerade auch sagst, Scully, Netz, der auch zwar jetzt weg, ja. Ulrich, ja. Da sagen sie immer seit Jahren alle, das sind welche aus unserem eigenen jungen Spieler und sowas, ja. Aber das ist, wie du sagst, das ist jetzt nicht brutal schlecht, aber das ist belanglos. Ja. Das ist nichts, was dich irgendwie nach vorne bringt. Und vorne haben sie bei Hack und Honorar, die haben beide Verletzungsprobleme. Also ich finde, wenn du alle Spieler aufaddierst in dem, was sie können, dürfen die niemals da stehen, wo sie stehen. Aber vielleicht passt das von der Zusammenstellung nicht so
genau,
gut.
Genau, das meine ich. Der Kader ist nicht optimal zusammengestellt, weil ganz viele ähnliche Charaktere. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, als Kelly eingewechselt wurde gegen Kastrop, der so mit unser Mann des Spiels war, da hast du das Gefühl gehabt, es hat ihn in irgendeiner Form getriggert, dass jetzt einer ist auf der Seite, der ein gutes Spiel gemacht hat. Das heißt, er muss sich zeigen. Also, da hat dann auch nicht alles geklappt, aber du hattest das Gefühl, dass er Initiative ergreift. Und das ist ja dann eine Form von Leistungskultur, die sich dann breit macht, auch innerhalb des Clubs. Und da glaube ich, dass Borussia Mönchengladbach jetzt gerade im Saisonfinale davon profitieren wird, weil Polanski einfach ein paar gute Ideen hat. Stadion eh überragend gut wieder, auch wenn es nicht ausverkauft war. Das versuchen sie ja so ein bisschen wegzuschieben, dass das in irgendeiner Form mit der Leistung zu tun hat. Aber natürlich spielt es eine Rolle. Wenn die Sterne vom Himmel spielen würden, ist der Borussia Park jedes Wochenende ausverkauft. Ja. Jetzt gegen Leverkusen nicht ausverkauft zu sein, ist schon,
ja.
Also muss man zumindest mal drüber reden und drüber nachdenken. Also hier so, ne? Das muss man so machen. Und
was ist mit Rocco Reitz?
Reitz.
Das wäre ein herber Verlust, oder?
Das wäre ein herber Verlust.
Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das verdichtet sich ja anscheinend, wenn man die Meldungen sich anhört, dass der nach Leipzig geht. Also, das will ich einfach nicht wahrhaben. Ich möchte, dass ein Rocco Reitz in Gladbach bleibt.
Ja.
Ich möchte, dass der da Kapitän wird, bleibt. Ich möchte, dass der sein Leben lang in Gladbach spielt. Ich möchte an Romantik glauben. Ich möchte nicht, dass der zu RB Leipzig geht.
Ja, dann wirst du im Sommer schwer enttäuscht.
Ja.
Ja. Ich würde mir auch wünschen, ihr wärt nur bei Sky, aber hey.
Also pass auf, besser wird's nicht.
Da mach ich jetzt einfach mal so.
Besser wird's nicht in dieser ersten Hälfte. Wir machen eine ganz kurze Pause, haben noch so viel zu besprechen. Albert Riera, wir haben noch einen Wagner der Woche, ein Schmidtchen der Woche. Gibt's einen Videotext?
Möglich.
Ach, wunderbar. Kurze Pause, gleich sind wir wieder da.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Roy Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Da sind wir wieder. Zweite Hälfte. Gute Albert. Gute Albert. Albert Riera ist neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Hat am Wochenende seinen Einstand gefeiert. Rhetorisch mit viel Getöse. unterwegs, das, also so ehrlich muss man sein, mitunter befremdlich.
Auch für so mich, ehrlich muss man sein.
also für mich ja. Zumindest. Also wenn du neu in eine Liga kommst und mit so einem Aufschlag unterwegs bist auf deiner ersten Pressekonferenz, dass schon Spieler vom Balkon springen, dann muss ich sagen, guckst du dir die Vita an und sagst, nein, er hat noch nicht dreimal die Champions League gewonnen. Aber andererseits Gibt's ein anderes Salz?
Also ich habe mit ein paar Eintracht-Jungs gesprochen am Wochenende, die haben gesagt, also entweder wir gehen mit dem durch die Decke oder das ist im Sommer schon beendet. Also so einen Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ganz selten erlebt.
Ja.
Und ich muss auch ganz klar sagen, also als Spieler fand ich den echt ganz gut. Ich konnte mich noch dran erinnern. Der hat auch eine respektable Vita.
Wir haben den ein paar Mal gesehen, auch zusammen.
Ja, wir haben den zusammen gesehen. Ja. Und der hat auch da in Slowenien einen guten Job gemacht. Das will ich überhaupt nicht abwerten. Aber es ist genau wie du sagst. Was denkst du als intelligenter Spieler, wenn der neue Trainer da sitzt und sagt, ah, nach einer Woche springt der vom dritten Stock, da denkst du doch, was ist denn mit dem eigentlich los?
Mario Götze sagt jetzt wo er sagt.
Dann hat er ja wie die Haie Blut gerochen. Ja. Also ich meine, ganz ehrlich, das Spiel war ein ganz schöner Rotz nach vorne. Die hatten ein X-Wert Goal von 0,14. Ja. Nein, müssen wir jetzt auch mal dabei bleiben. Ja. Und ich meine, gegen Union mehr Ballbesitz zu haben, das ist jetzt auch kein Wunder.
Schaffen
weil Union,
wir drei. Ja.
Genau, weil Union hier sich immer ein bisschen zurückzieht. Also ich finde, wenn du so in die Trompete haust, in die Tasten, dann hast du ja eine Fallhöhe und ich kann auch verstehen, dass du sagst, hey, wir müssen denen mal wieder den Glauben zurückgeben, weil Dino war vielleicht nachher ein bisschen auch zu nett und zu leise, alles so, aber ich finde das schon echt ein großes Risiko.
Diese Lautstärke von einem Trainer habe ich zuletzt gehört von José Mourinho und es ist so 25 Jahre her. Ja. Also das ist so Antrittspressekonferenz FC Porto.
Ja.
Das war die Flughöhe.
Ja, er hat es ja vor dem Spiel im Interview dann so ein bisschen revidiert, weil er gesagt hat, ja, wir müssen mal gucken, wie viel Zeit ich schon hatte. Aber nach dem Spiel hat er dann auch nochmal rausgehauen, ja, die Spieler haben es geliebt, mal wieder der Boss zu sein. Ja.
Und das ist dann auch wieder so ein blöder Seitenhieb gegen den Vorgänger, mag ich überhaupt nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Also gegen das, was Riera da gemacht hat, sind die von uns besprochenen Christoph Daum und wir haben gesagt, Kwasniok, der war laut, als er reinkam. Das sind ja alles Mäuschen gegen das, was der da losgelassen hat.
Ja, ich vermute auch, wenn er, wie soll ich das erklären, also wenn er jetzt schon mal in der Bundesliga gearbeitet hätte oder ein deutscher Trainer wäre nicht so mit einem Kollegen umgegangen, nicht mit so einer Aussage, weil ich finde, es gehört sich einfach
nicht. Natürlich gehört sich nicht.
Also endlich haben sich die Spieler mal wie
genauso im Boss,
das haben sie monatelang. Also das ist ja eigentlich so ein Gentleman Agreement, das machst du eigentlich nicht unter Kollegen. So. Deshalb muss man auch nochmal hervorheben, was Dino Topmöller bei der Eintracht geleistet hat. Es geht jetzt so ein bisschen unter, eben auch in diesem Getöse. Es ist ein völlig neuer Traineransatz in Frankfurt, von dem ich nicht weiß, wie er ausgeht, von dem ich aber finde, dass er eigentlich nicht nach Frankfurt passt. Weil es fehlt mir so ein Stück auch Volkstümlichkeit. Also möglicherweise gelingt ihm das, aber das wird ihm nur durch Ergebnisse gelingen, diese Gemeinde hinter sich zu vereinen. Die wirst du brauchen, dann marschiert er vorne weg. Im englischen Fußball hat man das oft, dass er dann sagt, in Wenger we trust und so, proud Benitez Army und solche Sachen. Aber das muss in Frankfurt gelingen, ansonsten wird's nichts mit Riera.
Aber du musst ja als Trainer dann auch überlegen, wo willst du hin? Und du hast Mourinho eben angesprochen. Und da haben wir es dann auf Dauer ja auch total gefeiert. Ne?
Ja, natürlich.
Weil Mourinho war vorher irgendwie Co-Trainer oder sonst was. Kommt dahin und sagt, ich bin King Kong.
Ich muss nur sagen, es hat bei Mourinho, hat's ja beim FC Porto hat's ja noch keiner wahrgenommen. Ne? Der ist ja, ich weiß noch, Benny McCarthy schießt im Old Trafford das Siegtor und Mourinho rutscht auf den Knien an der Bank von Alex Ferguson vorbei. Der hat ihn umgebracht. Also das war ganz lange Thema zwischen denen. Also was der in Portugal gemacht hat, lief so ein bisschen unter Ausschuss der europäischen Öffentlichkeit. Als er dann nach Chelsea gekommen ist und die Special One-Geschichte erzählt hat, hat er ja zum ersten Mal eine größere Aufmerksamkeit erfahren und hat das dann natürlich auch so umgesetzt. Nur zu dem Zeitpunkt war er schon Champions-League-Sieger und hatte den UEFA-Pokal, hieß es damals, doch gewonnen.
Aber du hast eben was gesagt, was einerseits stimmt und andererseits wieder nicht. Ich finde gar nicht, dass man, Frankfurt ist ja Bankenmetropole, groß und so ein selbstbewusstes Gude in den Raum geschmettert. Also wir spielen jetzt mal ein bisschen Rock'n'Roll, Gude.
Ja,
so,
ja.
Das kannst du aber auch auf eine sympathische Art und Weise.
Finde ich halt auch.
Wir müssen jetzt mal wieder hier Herr im eigenen Haus sein. Aber der kommt halt so Dozent von der Fachhochschule, passt mal auf, ihr Blinden, jetzt erzähle ich euch mal, wie Fußball funktioniert. Und meine Mannschaft springt komplett vom Balkon. Das ist mir einfach eine eine Spur zu viel.
Frisch vom Motivationsseminar.
Aber mach doch mal gerade, was sagt denn die...
Was sagen die Glanzis zu Gude Albert?
Aber was ich ja ganz cool finde bei ihm, dieses mit dem Strafenkatalog, ne? Also das finde ich einen ganz guten Ansatz, dass da die Spieler dann auch mal andere Sachen...
Wagner ist schuld, ja.
Ich wurde eben schon gesagt, dass...
Bernhard ist schuld.
Thomas Wagners Sandro-Wagner-Liebe wieder aufflammt.
Warum?
Was hab ich jetzt? Weil du dich gerade so ein bisschen in Rage gesprochen hast bezüglich Albert Rieder.
Also hier, Alexander sagt, er findet es richtig gut, dass Albert so Sprüche raushaut. Mhm. Er ist überzeugt, dass die Eintracht im nächsten Jahr international spielt. Haben wir denn noch? Frankfurt. Ja, das geht um viel anderes.
Der spanische Wagner.
Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das geht ja. Ich habe ja gerade gesagt, Riera hat bisher echt respektable Ergebnisse vor. Der war Meister, Pokalsieger, der war im Viertelfinale der
Conference. In Slowenien.
Ja,
ich will das gar nicht, ich will das überhaupt nicht schmälern.
Nein, aber ich sage ja nochmal, ich glaube, dass das ein richtig guter Trainer. Ich finde auch, dass der eine Aura hat. Ich sage gerade nur, also wenn du so reinstartest, das ist schon ein Risiko.
Ja. Total. Also es scheint ihm nicht an Selbstvertrauen zu mangeln.
Nee,
also er glaubt, dass er diese Truppe auf den Pfad der Weisheit zurückführt und er glaubt, glaube ich, auch, dass er in die Champions League kommt noch.
Das glaube ich nicht mehr.
So, und dann startest du mit einem 1-1 bei Union Berlin. Mhm. Das ist ein Sonntagsschuss.
Ja, da brennt das Stadion aber nicht, weil
du so spielst. Und dann war so der Querfeld, das war so ein geschummelter Elfer, ne?
Also, das erste Mal, dass ich einem Torwart einen Torwartfehler beim Elfmeter attestieren muss.
Also Ball nicht voll getroffen, in Rasen getreten und insgesamt die Idee war auch nicht. Dafür gibt's dann bei Union gibt's Lack für so einen Elfer.
So, was haben wir jetzt?
Wir können uns dem unteren Tableau
dem Unterholz
widmen und da würde dann der Schmidtchen der Woche passen.
Fantastisch.
Schmidtchen der Woche.
Jackson Irvine, mein Freund, hat er ja schon mal kommentiert, da durfte ich ihn kennenlernen. Großartiger Typ, hat schon längere Zeit den Fall, dass er eine Verletzung mit sich schleppt. Kann eigentlich immer nur 45 Minuten spielen. Ich finde, man sollte es nicht so glorifizieren, wenn dann Spieler auch auf die Zähne beißen und sich dann über 90 gehen. Aber der war in der Halbzeitpause gar nicht mehr anwesend, wurde behandelt, hat dann nochmal 10 Minuten gebissen und dann am Ende 90 Minuten gespielt und so ein elementarer Sieg für St. Pauli im Abstiegskampf da unten. Und das ist immer noch Nationalspieler Australiens, Kapitän Australiens. Ich meine, da ist ein ganz, ganz großes Turnier und der opfert sich für den FC St. Pauli in einem 15:30-Spiel am Samstag. Und
also ganz kleiner Einspruch, die Leistung überragend, aber der Trainer hat gesagt, es kann nichts kaputt gehen.
Genau, es sind einfach nur Schmerzen.
Es sind halt die Schmerzen und deshalb kann man das auch sagen, das erkenne ich auch gerne an, aber ich sage, weil du sagst, vielleicht soll man das ja auch nicht glorifizieren, wenn die Gefahr wäre, dass es schlimmer wird oder dass er länger ausfällt, dann kann das ja keiner gut finden. Wenn du über den Schmerzpunkt rübergehen musst, dann kannst du sagen, du bist ein guter Kapitän.
Ja, aber es kann ja trotzdem, wenn du halt mit einem Handicap in ein Spiel gehst, ich meine, das passiert beim Skifahren auch bei manchen Sachen, dann muss man auch mal Piano machen. Also von daher, ganz, ganz große kämpferische Leistung und ein Vorbild als Kapitän. Und ganz, ganz wichtig da unten drin.
Das kann man schon glorifizieren, finde ich. Also wenn du einen Kapitän hast, der über die Schmerzgrenze geht, dann ist es genau das, was du brauchst im Abstiegskampf. Genau, das ist der Captain, der vorangeht. Und damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du die Klasse hältst. Und das ist ja
ein elementar wichtiger Heimsieg, um dran zu bleiben. Ja. Einfach.
Und jetzt spielen sie gegen Leverkusen. Da kannst du dann nochmal gucken, ob er dann wieder geschont wird, weil dann andere Spieler in der Zentrale zurückkommen für das Spiel. Und dann hast du dieses 3,5 Punkte Spiel gegen Werder Bremen, ne? Also.
Da müssen wir auch mal ganz kurz drüber sprechen. Also, wie gesagt, Pauli, auch verdienter Sieg gegen Stuttgart. Werder, ne? Also, was da in der Woche alles gelaufen ist, angeblich gibt es eine Shortlist mit 4 Namen. Dann steht angeblich Henriksen als kristallisiert sich raus. Totaler Motivator. Gegenentwurf zu Horst Steffen. Dann wird's Tune, da würde ich eher sagen, das ist eher so selber Ansatz wie Horst Steffen. Kannst du ja auch sagen, wir wollen diesem Kader keine so große Veränderung zumuten. Angeblich aber Henriksen gescheitert. Ich meine, im Moment wird natürlich auch viel erzählt. Also was Clemens Fritz sich da teilweise anhören muss, auch teilweise selbst verschuldet, obwohl ich ihn persönlich mag. 150.000 geboten, wo Heidel sich kaputt gelacht hat für Henriksen.
So,
das wird ja dann auch gespielt. Also der Ex-Trainer eines Konkurrenten.
Ja.
Und wenn man ehrlich ist, das sah ordentlich aus nach vorne von Werder, aber ohne den letzten Punch und wieder 40 Minuten in Überzahl, kein Tor gemacht.
Ich mache mir echt Sorgen um Werder. Ich mache mir, also um Werder Bremen, weil wir es mit Gladbach hatten, um Werder mache ich mir echt Sorgen. Ja. Weil das, es fühlt sich alles nicht gut an. Außenrum. Ich finde, also Daniel Thun ist ein super Typ.
Ne? Ja.
Ich glaube, dass es ein Top-Trainer ist. Und ich wünsche ihm und wünsche Werder Bremen, dass er diese Situation gewuppt bekommt. Aber im Moment fühlt sich das nicht gut an da.
Ja, weil genau das Problem ist. Die brauchen halt keinen super Typ in Bremen. Die brauchen irgendwie einen anderen Ansatz. Weil es ist immer dieses, ja.
Nee, also man muss ja mal ehrlich sagen. Ich habe gehört, ich würde sagen, schon aus gut informierten Quellen auch.
Hoffentlich.
Ja, hoffentlich.
Nein, deshalb sitzt du hier.
Nee, manchmal hat man hier so ein paar Schlagworte.
Ja.
Dass diese Mannschaft auch gar nicht so einfach in der Kabine ist. Da gibt's relativ viel Unzufriedenheit. Friedel, der auf links gespielt hat, für seine WM-Chance aber lieber im Zentrum spielt. Romano Schmidt, der auch nicht gerade so. Bittencourt, der gar keine Rolle mehr spielt. Horst Steffen hat sehr viel auf junge Spieler gesetzt und ich meine, wenn jetzt, wer ist denn eigentlich ein Führungsspieler gerade bei Werder? Ne? Das ist ja auch die Frage. Also ich sehe Stay, den finde ich überragend.
Ja, Friedel.
Friedel, ja noch, und dann wird's auch schon enger, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Tja, das ist leider so.
Das ist leider gegen so. 10 Mann wieder. Freiburg besprechen wir ja sehr selten in der Glanzparade, aber das ist auch, die mausern sich da auch wieder so ganz entspannt.
Ja, vor allen Dingen, die stehen in allen drei Wettbewerben, sind die noch dabei. Wen man auch mal irgendwann beleuchten müsste, wäre, ist Wolfsburg überhaupt eine Mannschaft? Also die war ordentlich gegen Dortmund, aber auch das verlieren sie. Sie verlieren Spiele, wo sie nicht ordentlich spielen. Also die sind auch höchst gefährdet.
Absolut, ja.
Und das ist ja die Mannschaft mit einem Champions-League-Etat, die aber jetzt Jahr für Jahr.
Das ist also, keine gute Sache
mehr für VW. Im unteren Tabellenmittelfeld. Also entweder belanglos oder im Abstiegskampf. Genau. Also das kann es nicht sein.
Dann sage ich Mainz, glaube ich, dass die sich schnell von unten verabschieden. Das, wie gesagt, die haben jetzt noch dreimal ein bisschen, obwohl sie gut gespielt haben. Augsburg halte ich dann auch für zu stabil. Bei meinem HSV jetzt bitter, dass Lokonga ausfällt für 2 oder 3 Spiele, weil den finde ich überall, also dass man den für 300.000 bekommen hat.
Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Der Punkt gegen Bayern war für die ganze Stadt und für das ganze Umfeld. Das war aber Heidenheim war. Also, das waren 6 Punkte.
Und da müssen wir mal wieder hin, oder was?
Ja, also Heidenheim, ne? Heidenheim ist ja so der ganz große Liebling der Glanzparade. Vielleicht müssen wir tatsächlich nochmal hin. Also du jetzt nicht, weil du
kommst ja nicht mit. Kann ja nicht.
Hat er meistens.
Ich war gegen Chelsea letztes Jahr da, Feiertag, Junge.
Weihnachtsfeier konnte er nicht.
Mann.
Das ist also, wirklich. Also jetzt wird's wirklich.
Also.
Wollen wir nochmal hin?
Ich hätte Zeit, ja.
Ich auch.
Du auch?
Wir müssen Buschi fragen, er kann ja nicht.
Ich wäre sehr gerne dabei. Ich würde sie trotzdem, ich glaube, dass Heidenheim im Moment die schlechtesten Karten hat, aber ganz abschreiben würde ich sie noch nicht, weil die gewinnen dann noch irgendwann wieder ein Spiel in der 90. Minute, wie damals in der Hinrunde, 2-mal hintereinander.
Ja.
Aber im Moment sieht es nicht gut aus, da müssen wir jetzt keine Hehl draus machen. Ja. Wollen wir noch ganz kurz mal...
Schalke?
Auf den FC Schalke.
Schalke.
Ja?
Ja.
Also ich habe jetzt viele Spiele von Schalke gesehen. Wir haben in der Vorrunde schon drüber gesprochen. Ja. Da haben wir gesagt, das ist spielerisch wirklich nicht schön anzuschauen.
Ja.
Aber es ist eine unfassbare Energie im Stadion. Ja. Die Mannschaft frisst die Gegner auf. Die spielen Pressing. Ja. Charismatischer Trainer. Es hat alles gestimmt.
Ja.
Und alle haben gesagt, naja, wenn wir dieses Jahr 4., 5., 6. werden, sorgenfreie Saison ist auch okay.
Ja.
Jetzt haben die so eingekauft in der Winterpause. Ich habe ja vorher gedacht, klappt das mit Dzeko, kriegt der überhaupt Bälle? Dzeko ist ja ein Wahnsinn, wie der die Tore schießt. Also das ist ja wirklich ein Vergnügen.
Ja.
Aber drumherum muss man sich schon Sorgen machen.
Nein, man muss sich keine Sorgen machen. Man muss nur realistisch auf die Situation gucken. Weil realistischerweise waren alle Siege von Schalke auch in der Hinrunde auf Kante genäht. Und das kannst du über eine komplette, es geht nicht.
Ja.
Es geht nicht über eine komplette Saison.
Aber du musst dir insofern Sorgen machen, weil viele haben gesagt, du bist Tabellenführer, hast 9 Heimspiele mit diesem Stadion, gewinnst du 6 Spiele, holst noch ein paar und kommst.
Ja.
Wo ist jetzt der von Muslic abgelehnte Plan B. Er hat gesagt, ich brauche keinen Plan B. Ich spiele nach meinem Plan A.
Ja.
Und du siehst aber, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Gegner sich darauf eingestellt haben, weil die Mannschaft nicht mehr...
Die Ergebnisse stimmen nicht mehr. Der Plan funktioniert ja nach wie vor, weil sie ja nichts anderes machen als in der Hinrunde.
Ja.
Nur, dass sie diese 50-50-Spiele nicht mehr gewinnen. Was echt irritierend ist, ist, dass sie zu Hause es nicht schaffen, ein 2-0 über Wolf, die Ziellinie zu bringen.
Es ist aber so, sie kriegen diese Wucht nicht mehr über 90 Minuten hin, die sie in der Hinrunde hatten.
Ich finde den Blick in den Rückspiegel, der verklärt ein bisschen, weil der Ergebnis geleitet ist. Ich verstehe, was du meinst, aber da kommt... Also jetzt am Wochenende, ich habe wirklich viel gesehen von dem Spiel. Es kommt Dynamo Dresden. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Die haben 15.000 mit dabei. Da ist alles schwarz-gelb in der Kurve. Alle zum Äußersten bereit. Und die Elf da unten auch noch. Dann geht Dzeko vom Platz. Dann spürst du wie so ein Funke, wie wieder ein bisschen was glimmt. Ne?
Ja.
Und dann machen die zwei Tore und dann holen die einen Punkt und feiern. Und auf der anderen Seite ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Es ist genau dasselbe Schema wie in der Hinrunde jetzt mit Dzeko, der trifft und der funktioniert. Aber du gehst jetzt langsam auf die Zielgerade. Und außenrum, Darmstadt, fliegt's natürlich. Da kommen jetzt ein paar. Hannover kommt näher. Alle, die jetzt nicht in diesem unmittelbaren Druck stehen, sondern sagen, wir kommen aus dem Windschatten, wir kommen, so, und dann ist der Herbstmeister Schalke, der jetzt auf einmal anfängt zu überlegen. Ljubicic gekauft, Dzeko gekauft, klares Commitment, jetzt wollen wir aufsteigen. Und dann hast du Gegner zum Äußersten bereit. Ist
trotzdem anders.
Gut.
Ich sage...
Wir können ja auch mal unterschiedlicher machen.
Ja, das ist fantastisch.
Okay. Finde ich auch.
Aber um das nur als Letztes zu sagen, ich glaube, dass Darmstadt und Hannover im Moment, wie du sagst, eine Leichtigkeit haben.
Ja.
Und ich glaube aber nicht, dass wir sagen können, Schalke spielt genauso gut wie in der Hinrunde, sie gewinnen aber die Spiele nicht. Das stimmt so meiner Meinung nach nicht. Weil in der ersten Hälfte war das nie schön, aber es war mit viel mehr Wucht und Überzeugung vorgetragen. Und ich sage, ich glaube, dass
keine Leichtigkeit.
Was?
Ich weiß nicht, du sprichst von einer Leichtigkeit, die Schalke ausgestrahlt. Ja,
hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Wucht.
Nein, in der Hinrunde.
In der Hinrunde
hast du von einer Leichtigkeit gesprochen, nicht?
Nie Leichtigkeit.
Nie Leichtigkeit.
Nie Leichtigkeit.
Nie Leichtigkeit.
Dann seid ihr doch einer Meinung.
Dann sind wir doch einer Meinung.
In der Rückrunde entscheidet sich nicht nur, ob Schalke aufsteigt, sondern auch die weitere Trainerkarriere von Muslic.
Natürlich.
Wenn er nicht anfängt, sich Sachen zu überlegen gegen nicht gestaffelte Gegner,
ja.
Plan B,
ja.
Dann wird es schwer für ihn.
Ja. Ja, ja, also, das wird es.
Hat gerieben oder was?
Wurde gerieben? Oder? Parmesan kann man übrigens.
Ja. Der sieht nicht gut aus. Nein. Wirklich.
Aber
eigentlich ist er bereit für eine Dschungelprüfung.
Ja, aber ich wurde ja
aber das
gewässert. So, was machen wir jetzt? Wagner der Woche oder Videotext? Oder reden wir noch über irgendwas? Oder?
Guck mal. Also, nein, ich würde sagen, wir kommen zum Eisstockschießen.
Ja, komm, dann machen wir schnell den Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Also. Das ist die Großnichte von Lulu Brigida.
Gina?
Ja, das ist Francesca Lulu Brigida.
Ach, das ist nicht dein Ernst.
Doch, das ist die Großnichte.
Ach.
Und das ist die Dame, die ganz Italien in einen olympischen Fiebertraum verwandelt hat.
Ach.
Beim Eis schnell auf Gold gewonnen, hatte ihren Sohn bei der Siegerehrung dabei und ganz Italien diese wunderbaren Spiele bisher schon. Ich fresse ja Olympia.
Ja.
Ich lege mich morgens auf die Couch und stehe einfach nicht mehr auf. Man bringe mir Trauben, damit man zwischendurch mal oder so.
Also, kriegst du die auf die Zebradecke geliefert?
Ja, klar. Also ich liebe Olympia, ich liebe die Alpen, ich liebe Cortina, Mailand, ich liebe die Italiener. Das finde ich einfach geil, wie die Atmosphäre da schon ist. Mhm. Und das ist die Großnichte von Gina Lollobrigida.
Sensationell.
Ja.
Ich habe gestern Abfahrtsrennen geguckt. Tragisch.
Wahnsinn.
Tragisch.
Ja, tragisch.
Was ist das Gegenteil? Also das war ja alles bereit für eine Hollywood-Happy-End-Geschichte vom anderen Stern.
Ja.
Und es ist ja das absolute Gegenteil. Ist das Gegenteil von Happy-End Super-GAU?
Ja, würde man schon sagen. Und die Frage ist natürlich hier, also es hatte ja jetzt, dieser Fahrfehler hatte ja erstmal nichts mit dem Kreuzband zu tun. Die ist einfach gegen ein Tor dagegen gefahren.
Ja, da bist du mal hängen geblieben im Stock, oder?
Aber die Frage ist, ob du im Kopf dann doch irgendwann nicht frei bist, ob es alles ein bisschen zu viel ist irgendwie. Mhm. Aber ich finde, wenn ein Sportler sagt, ich will das machen, dann kann da auch keiner sagen, du fährst nicht mit darum. Also bitterer geht's ja nicht.
Ja.
Übrigens auch dafür das ganze Rennen, auch für die, die da nachher gefahren sind, weil das waren ja schlimme Bilder auch, muss man ehrlich sagen. Ne? Ich finde Lindsay Vonn trotzdem einfach Wahnsinn. Ja. Ich meine, die 14 Jahre, nachdem sie Olympia Gold gewonnen hat, tut die sich die ganze Schinderei nochmal an. Mhm. Da kann man nur sagen, heute ist das zweite Mal operiert worden, hat ja irgendwie Unterschenkelbruch oder so. Also gute Besserung, Lindsay.
Ja. Ja. Guckt wahrscheinlich im Krankenhaus. Sie kann ja also auf YouTube kann die also
ist, gucken. Sie ist, glaube ich, keine liebe Freundin von der Glanzparade, aber sie ist eine liebe Freundin von Thomas Wagner. Ja, das glaube ich, ja auch.
Die kennen sich bestimmt, die beiden.
So. Jetzt bin ich gespannt.
Hach.
Hach.
So.
Hach.
Hach. Weißt du noch damals?
So, gesucht ist der 13. Februar welchen Jahres?
Der Club auf Meisterkurs.
Ja, also das war der Club auf Meisterkurs 1968, war der Club. Aber das glaube ich eher nicht, weil Sülz 07 ist der Vorgängerclub des ersten FC, also Sülz auf jeden Fall ist der Vorgängerclub irgendwas vom ersten FC Köln.
Fritz Walter Wetterack. Pass auf, die drei Musketiere im Kino. Und die Dietrich privat, Marlene Dietrich.
Ja, pass auf. Ja, wann war das?
Das ist ja eigentlich, 50er Jahre. Gepuffte Ärmel, schick. Ja. Auf Videotextafel 530.
Ich dachte, ihr wisst es ja, wenn Albert der Affe, weil der ist damals mit Raketen geflogen. Das habe ich heute gelesen, dass er damals die Tierversuche waren so, dass sie erstmal Raketen steuern mussten, die armen Tiere. Und aber, Albert der Affe war einer
davon. Aber es verwirrt mich, weil der Club auf Meisterkurs war das letzte Mal Meister 68.
Ja, vielleicht gab es ja auch noch Meisterschaften davor, weil
wo es nicht geworden.
Also genau. Es kann dann, genau, davor. Aber wenn es um Sülz geht, um praktisch, weil die im FC aufgegangen sind, der FC hat unlängst seinen 70. Geburtstag gefeiert. Also die sind irgendwann so Ende der 40er gegründet worden. Aber Ende der 40er war nicht der Clubmeister. Die waren dann nochmal, waren die nochmal in den 50er Jahren?
Trauermarsch Mahatma Gandhi, das müsste euch ja eigentlich.
Ja, aber das sind ja 60er eher.
Ja. Aber dann wär's ja 68.
Nee.
Aber das kann's nicht sein.
Was das Geld noch wert ist. Oh, ist 49.
Wir kommen
ich sag ja, 49 war irgendwie, also Gründungsjahr des ersten FC Köln war irgendwann in den, Franz Krämer hat damals gesagt, wer will mit mir Meister werden.
Also ich dachte, ihr wisst es sofort.
Nein.
Es handelt sich hier um...
Ihre Werbung stehen. Warte.
Was das Geld noch wert ist.
Oh, hier Vienna hat es natürlich schon in der Atlantie Community gelöst.
Die Dietrich privat.
Drei Musketiere damals im Kino waren Kassenschlager. Fritz Walter hat mit Kaiserslautern damals eine gute Saison gespielt. Im Finale gegen den Club. Der Club hat gewonnen. Es handelt sich um das Jahr 1948. Und das Ereignis, was wir suchen, ist die Gründung des ersten Fußballclubs Köln. Das nämlich, aber das Jahr wurde nicht gesagt, aber Sülz 07 natürlich.
Nein, aber ich habe gerade gesagt, ich glaube 49, habe ich gerade gesagt.
Ja, aber es ist ja 48. 48.
Ja.
Aber wenn ich sage 100 und es ist 200,
nein, ist das falsch. Nein, ich habe aber die Frage ist doch, du hättest doch die Frage auch nach Sylt stellen können im Jahr nach, ich wusste jetzt nicht mehr genau. So, deshalb, weil der erste Meister 49 war der VfR Mannheim. Deshalb war ich jetzt der erste Nachkriegsmeister.
Ja.
Einer der ersten.
Hey, so,
wir haben noch
das war doch eine Frage bei der Präsidentenvorstellung, ne? Beim FC. Es war ein Freitag, der 13.
Ja, genau.
Ja, und da sind sie doch alle gescheitert, die Kandidaten.
Ja, genau.
Der absolute Hammer. Das war die Glanzparade für diese Woche. Danke, Thomas Wagner. Danke, Timo Schmidtchen. Nächsten Montag sind wir wieder da. Mit Knut Kircher dann. Das wird sicher sehr interessant. Habt eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns Mittwoch beim Pokal oder auch sonst. Sportlich bleiben. Bis nächsten Montag. Und tschüss.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann. Rolf Fuß.